Unser Volksmund hat einen großen Reichtum an Sprüchen. Und ich möchte heute die Botschaft mit ein paar einleiten. Sie kennen sie auch, zum Beispiel, wie der Gärtner so der Garten. Oder wie die Mutter so, sie scheint Ahnung zu haben. Wie der Vater, so der Sohn. Gucken wir mal, ob ihr jetzt beim nächsten mithalten könnt. Wie die Habe, so, so die Gabe. Es lässt sich auch auf Weihnachten sehr gut ummünzen. So ähnlich kann man sagen, wie unser Herr, wie Gott, so ist auch seine Gabe. Und Weihnachten ist ja auch ein Fest, an dem Gott von seiner Habe uns eine Gabe gibt, nämlich kein geringer als sich selbst, als seinen Sohn Jesus Christus. Und ich möchte heute Morgen einen Text lesen aus dem Alten Testament, und dieser Text stellt diesen Sohn sehr gut dar. Ich lese Jesaja Kapitel 9, die erste sechs Verse, Jesaja Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, da sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint das hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist der Text. Gott gibt uns ein helles Licht für ein Volk, das in Finsternis wandelt. Ich muss ganz ehrlich bekennen, für mich war dieser Text jahrelang eine Herausforderung, denn ich konnte gar nicht begreifen, was hat das Licht, die Finsternis mit den herrlichen Versprechungen, die gleich anschließend stehen, zusammen. Also diesen Zusammenhang konnte ich gar nicht begreifen. Und ich dachte mir, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und der Vers 1, Geschwister, das ist ein Vers, der uns einen Ausblick gibt mit einem sehr intensiven Rückblick. Die Bibel sagt uns, das Volk, das im Finsteren wandelt, das ist der Rückblick, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Das ist der Ausblick. Und so ist Gott. Gott gibt uns einen Ausblick, und dieser Ausblick wird herrlicher, wenn wir kurz zurückblicken und verstehen, was dort Gott beschreibt. Wir müssen einmal diese Finsternis fassen, diese Finsternis begreifen. Wenn wir über Finsternis sprechen, dann denken wir oft über Dunkelheit, ja, über Gefahr, Stolperpotenzial. Aber das ist eine andere Finsternis, von der hier die Rede geht. Es ist eine Finsternis, die auch finster ist, aber das hat nichts mit dem physischen Licht, mit der Dunkelheit zu tun, so wie wir jetzt für die Orientierung eines Raumes brauchen, sondern es hat mit der Finsternis im Herzen zu tun, mit dem Finsternis, mit der Gottesferne. Das Volk, das im Finsteren wandelt. Es ist also ein Volk, das in Finsternis wandelt. Dieses Volk sieht ein großes Licht. Und was bedeutet diese Finsternis? Wie sieht ein Volk aus, welches in Finsternis wandelt? In Finsternis? Und diese Finsternis wird uns in den Kapitel davor kurz beschrieben. Ich werde jetzt nicht die Mühe machen, mir mit Ihnen zusammen diese acht Kapitel zu lesen. Dann werden wir heute Abend erst fertig. Ich möchte es für Sie zusammenfassen. Gott selbst fasst das sehr gut zusammen in Kapitel 1, wenn Sie das noch mit mir verfolgen wollen, Kapitel 1, Jesaja, da sagt Gott selber: Hört, ihr Himmel und Erde, Nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen, hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht es nicht. Also die Finsternis, mit der wir zu tun haben, hat das damit zu tun, dass Menschen Gott vergessen haben. Sie haben Gott vergessen. Gott sagt, ein Tier, das überhaupt gar keine Gotteserkenntnis hat, weiß wohl aber, wo die Krippe steht, seines Herrn. Ein Tier weiß wohl, wer der Herr ist in dem Hause. Ein Tier weiß es. Aber das Volk, das von Gott großgezogen worden ist, hat den Herrn vergessen, ist sich von Herrn abgewandt. Gott hat in seine Kinder investiert und sie sind abgefallen. Und dieser Umstand, Freunde, Geschwister, verbindet uns auch mit der damaligen Zeit. Die Situation hat sich auch heute nicht so stark verändert. Und ich möchte gar nicht so sehr als Richter der Zeiten auftreten und sagen, alles falsch und alles ist schlecht. Nein, nein. Diese Finsternis scheint eine Teilhabe unseres Lebens zu sein. Aber bevor wir dieses Geschenk, was zu Weihnachten uns gegeben worden ist, verstehen können, müssen wir einmal begreifen, was diese Finsternis ausmacht. Und diese Finsternis ist ein Hintergrund, auf dem Gott sein helles Licht ausbreitet. Ja, das ist das, was Gott hier sagt. Er sagt, Kinder ignorieren mich, meine Kinder ignorieren mich. Und dieses Ignorieren, dieses Gott verlassen, Gott vergessen, das ist die Dunkelheit, in der das Volk wandelt. Ja, das ist für einen Vater, der die Kinder großgezogen hat, für einen Vater, der sich in die Kinder investiert hat, oder Mutter, ist es sehr traumatisch, wenn Kinder plötzlich sagen, keine Ahnung, mit 20, 25 Jahren, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Vielen Dank, vielleicht das Höchste, was sie dann auch erben. Und dann gehen die Kinder ihres Weges und vergessen gänzlich das Elternhaus. Das ist sehr traumatisch. Und Gott sagt, das ist mein Schicksal. Und Gott sagt, das ist aber nicht nur mein Schicksal, sondern das ist auch euer Schicksal. Denn in dem Augenblick, wo ihr mir den Rücken zukehrt, seid ihr diejenigen, die in der Finsternis lebt. Und das sollten die Kinder Israels verstehen. Und Gott fasst in Jesaja 10 Wehrufe zusammen. 10 Wehrufe. Ich werde sie nicht lesen, aber ich möchte nur mal eine Probe, ein Kostexemplar für sie mitgeben, wie Gott dieses Gottvergessenheit beschreibt. Im Kapitel 1, wiederum Vers 4 und 5, gleich anschließend mit dem Text, den wir vorher gelesen haben, sagt Gott Folgendes: Weh dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den heiligen Israel lästern, die abgefallen sind. Es kommt etwas, was man als manchmal gar nicht nachvollziehen kann. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter in Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Also von Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch. Das ist die Gottvergessenheit. Da ist nichts Gesundes da, von oben bis unten, da ist alles krank. Und Gott sagt, die Dunkelheit, die ihr habt, die Folge davon, dass ihr euch sich von mir wendet, das ist davon, dass ihr komplett krank seid. Also die Finsternis ist ja nicht nur Gottverlassenheit, das ist auch, da ist nichts, was Leben zeigt. Ja, und das sagt Gott zu den Kindern Israels im gleichen Kapitel, in Vers 24, 25, ich gebe euch ein paar Kostproben, dann gehen wir zu einem helleren Teil des Textes. 24, 25, darum spricht der Herr Zebor, der mächtige Israels, wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand wieder dich kehren und mit Lauge ausschmelzen, was Schlag ist, und all deinen Zinn ausscheiden. Und Gott sagt, wehe dir, ich werde jetzt einen Reinigungsprozess vorbereiten. Dieser Reinigungsprozess wird mit Schmerzen verursacht werden für dich. Und du wirst gereinigt werden. Und das muss man sagen, ist ja gut, dass Gott uns nicht in dieser Finsternis lässt. Ja, ist gut, dass er uns dort nicht lässt. Und im Kapitel 3 des Jesaja, Propheten Jesaja, im Vers 8, wird uns ein Grund gegeben, warum Gott das so macht. Das ist Kapitel 3, Vers 8, da lesen wir Folgendes: Denn Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihre Tun wider den Herrn sind, dass sie seiner Majestät widerstreben. Das ist nicht einfach ein bloßes Ungehorsam, das ist ein Widerstreben. Ja, ein Worte und Tun widerstreben Gott, sind gegen Gott gerichtet. Und das ist die Finsternis, in der diese Verheißung gegeben wird. Und wir lesen hier, oder haben gerade gelesen, die Gründe dafür, warum es eine wirkliche starke Verwüstung kommt. Und ganz zum Schluss möchte ich noch den Vers 9 dazu lesen, gleich anschließend. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihrer Sünde rühmen sie sich, wie die Leute in Sodom, und verbergen sie nicht. Wehe ihnen. Also das sind Menschen, die bewusst Sünde tun. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Wenn ich mal in meinem Leben mal richtig daneben haue, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, schaut mal, ich habe wieder richtig daneben gehauen. Ja? Also ich weiß nicht, wie Sie das anstellen. Für mich ist es immer peinlich, wenn ich meine Sünde überführt werde und ich habe echt zu schaffen damit. Ja? Und das sind aber Menschen, die genau andersrum leben, die sind so froh, die geben damit an, die machen Mist und geben damit an. Ja? Und Gott sagt, das ist die Dunkelheit, in der er lebt. Wenn wir das, Geschwister, begreifen, dann begreifen wir, was es hier bedeutet im Vers 1, das Volk, das im Finsteren wandelt. Und Jesaja ist ja nicht nur ein Prophet, der jetzt dafür berufen worden ist, das Volk zu richten und zu sagen, ach, wie schlecht seid ihr alle. Da sind wir so manchmal als Christen sehr gut in solchen Rollen, wo wir sagen, die Welt ist so schlecht und die sind alle so negativ. Ja? Da ist Jesaja gar nicht so sehr, sondern Jesaja erlebt selbst eine Weherfahrung. Im sechsten Kapitel bringt Gott ihn, nachdem er diese Weherufe über Israel und Juda ausspricht, selbst vor dem Thron Gottes, und Jesaja steht vor diesem heiligen Gott und muss dann sagen, wehe mir, ich vergehe. Das ist dann sein persönliches Erlebnis. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt für uns, liebe Geschwister, an dem Punkt, einmal diese Dunkelheit zu erfassen und zu sagen, wehe mir, Herr, ich vergehe. Und wenn wir diese 10 Weherufe lesen, und bevor wir zum Persönlichen kommen, so stellen wir nicht nur das, was falsch gelaufen ist, Geschwister, sondern wir lesen aber auch in diesen Weherufen den Charakter Gottes, seine Eigenschaft, sein Herz. Das ist das Schöne an diesen Weherufen. Sie können das gerne mal nachlesen und Sie werden feststellen, Gottes Vater. Wenn er im Kapitel 1, das ich gerade vorgelesen habe, 4 bis 5 schreibt, weh dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, dann sagt er auch nichts anderes, ich bin Vater. Er zeigt seinen Charakter, ich bin Vater und ihr seid mir nicht egal. Und aus dieser Herzens heraus dürfen wir auch Weihnachten betrachten, denn Weihnachten ist ein Moment, wo Gott sagt, ihr seid mir nicht egal. Ja, ich gebe euch, ich greife ein bisschen voraus, ich gebe euch meinen Sohn, und der Kinder hat, dem ist die Zukunft nicht egal. Der ist darauf bedacht und interessiert, dass die Zukunft gelingen mag. Durch die anderen Weherufe hindurchgelesen, werden wir feststellen, Gott ist gerecht, Gott ist heilig und ohne Ansehen der Person. Und Gott möchte zeigen, wer er wirklich ist. Er ist souverän, er ist heilig, er ist erhaben. Und das ist der Punkt. Die Dunkelheit ist, dass wir von dieser Erhabenheit, von dieser Souveränität, von diesem Licht uns gänzlich weggetrennt haben und in der Ferne wandeln. Und diese Ferne ist unsere Dunkelheit. Und nachdem Jesaja dort selbst vor dem Thron Gottes steht, macht er die Erfahrung, dass er das Volk ist. Als er sagt dann, weh mir, ich vergehe, sagt er nichts anderes, ich bin das Volk. Ja, er ist nicht nur ein Überbringer dieser Botschaft, dieser Wehrufe, sondern er sagt, ich bin das Volk, weh mir, ich vergehe auch. Das ist eine gute Selbsterkenntnis. Ja, gute Selbsterkenntnis, dass auch ich von dieser Dunkelheit betroffen bin, Und auch ich brauche eine gewisse Gotteserkenntnis über mein Leben. Ich vergehe. Er ist heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ja, und er sagt, ich vergehe. Und dann greift Gott ein und gibt ihm die Chance, nach dieser Selbsterkenntnis am Leben zu bleiben. Und jetzt komme ich zur Zusammenfassung, überspringe die alle anderen Kapitel. Und Kapitel 8 zeigt uns, also das Kapitel unmittelbar davor, zeigt uns die ganze Härte des kommenden Gerichts Gottes. Ja, wenn Sie fragen, ja, wie hat denn Gott darauf reagiert? Es gibt ein Gericht oder gab ein Gericht für das Volk Israel, aus heutiger Perspektive. Und dieses Gericht wird uns im Kapitel 8 sehr deutlich beschrieben. Ich möchte das ganz kurz erwähnen. Zum Beispiel Kapitel 8, Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift, raube bald, eile Beute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zechariah, den Sohn Jeberechias, und ich ging zu den Propheten, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Raubald, alle Beute. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, lieber Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samarien weggenommen werden durch den König von Assyrien. Also ein bisschen beutische Sprache. Und wenn Sie das so lesen, in heutigen Deutsch, da denken Sie, was will er mir da sagen? Der Prophet, Gott sagt zum Propheten, du wirst einen Sohn bekommen und ehe dieser Knabe rufen kann, lieber Vater, wird Verwüstung über dieses Volk kommen. Und das ist die Aussprache, die Gott da gibt und sagt, das ist beschlossen, die Verwüstung kommt und sie ist unausweichlich. Sie ist unausweichlich. Die Finsternis zieht ein Handeln Gottes nach sich. Und dann lesen wir weiter im gleichen Kapitel, Sie können da jetzt bleiben, Vers 1 bis 15, denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Wege dieses Volkes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Als ich das las, dachte ich mir, der hat doch bei uns abgeschrieben. Ja. Als ich diese Verse las, da habe ich gedacht, der hat bei uns abgeschrieben. Aber das ist schon so alt, wie wir alle zusammen hier. Ja, das ist so alt hier. Ihr sollt nicht, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, denn lasst eure Frucht und eure Schrecken sein. Er wird ein Fallstück sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstück und ein Schlinge für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt, umgefangen werden. Gott sagt, ich werde jemanden aufrichten. Und diese Rede, dieser Stein des Anstoßes, die Leser des Neuen Testamentes werden es wissen, das ist der Jesus, der geboren wurde zu Weihnachten. Er steht hier noch leider in meinem Text des Gerichtes, wird gleich eine helle Seite bekommen. Aber Jesaja sagt in ganz klar, es gibt Hoffnung für seine Kinder. Und das ist die Schokoladenseite Gottes. Auch wenn ein Gericht da ist, gibt es immer Hoffnung. Ja, Jesaja 8, Vers 16 sagt er, ich soll verschließen der Offenbarung, Versiegelung, die Weisung in meinen Jüngern. Und das ist nichts anderes, wenn Gott schweigt, versiegelt der Offenbarung, da ist kein Wort mehr. Wenn der Vater mit den Kindern nicht mehr redet oder die Kinder mit dem Vater nicht mehr reden, das ist eine harte Strafe. Und Gott schweigt einfach. Es gibt keine Offenbarung, Gott verschließt die Offenbarung. Das ist die Strafe über Menschen, die mit ihrer Sünden prahlen und sagen, guck mal, wie herrlich ich bin, ich habe das angestellt und das angestellt. Das Volk hat so gelebt und Gott sagt, aufgrund dessen verberge ich mein Antlitz. Ich bin für sie nicht mehr zugänglich. Und ab dem Moment tritt wirklich Finsternis ein. Kapitel 8, 22 lesen wir, und unter, das ist ein bisschen aus dem Kontext vielleicht, und der Satz ist richtig lang, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig und werden Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihren Gott, und sie werden über sich blicken, unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie in der Dunkelheit der Angst und gehen irre in Finsternis. Und Gott sagt, wenn ich mich abwende, dann wirst du nichts finden als Trübsal und Angst. Und ein Stück weit erleben wir das auch heute, Trübsal und Angst. Wenn Menschen sich von Gott wegwenden, dann passiert genau das, da ist kein Schein mehr da. Da ist Dunkelheit. Ja? Das erleben wir. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, so ist Gott. Er streckt seit der Erschaffung der Welt seine Hände nach innen aus, nach mir aus. Er sucht mich, er sucht sie, er liebt sie. Doch wenn sie die Zuwendung Gottes erfolgreich verneinen, bleibt für sie nur Finsternis und Trübsal. Mehr ist da nicht zu holen. Und dann lesen wir auch im Neuen Testament, sagt Jesus in seiner Bergrede, folgenden Satz, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist zugleich auch die Anwendung. Geschwister, Freunde, wenn wir in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, in unseren Firmen, Teams und so weiter, wenn wir Ungerechtigkeit bewusst zulassen, egal in welchem Kollektiv wir leben, egal in welchem Team wir leben, wenn wir Ungerechtigkeit bewusst zulassen, bewusst, so sagt die Bibel, die Liebe wird erkalten. Wenn Sie wollen, dass die Liebe zwischen Menschen erkaltet, dass Beziehungen kalt werden, wenn Sie darauf arbeiten wollen, sehen Sie zu, dass Sie Ungerechtigkeit leben, dann wird das zwangsweise die Folge sein. Da sagt die Bibel zu uns hier, und das ist genau die Finsternis, in der das Volk Israel gelebt hat. Das ist die Finsternis, von dem hier spricht. Und Gott lässt uns nicht in dieser Finsternis, sondern das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für die, die da im Finsteren wandeln. Und das ist Weihnachten, Geschwister. Es gibt Hoffnung für uns, weil Gott von seiner Gabe, von seiner Habe und seiner Gabe gab, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Dieses Licht ist sein Sohn Jesus Christus. Unser Text ist die Prophetie von dem Sohn Gottes. Wir sind ja weit weg, circa 700 Jahre vor Christus. Das sind wir noch weit weg aus der Perspektive. Und heute, unser heutiger Predigtext ist eine ausführliche Erklärung der allerersten Ankündigung des Messias. Es gibt das sogenannte Brot mit P, nicht mit B. Brot-Evangelium, das ist die allererste Ankündigung. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist die Erklärung, Geschwister, wie das möglich sein wird. Da kommt jetzt eine ausführliche Erklärung von diesem Nachkommen. Sehr wunderschön. Wir können es mit damaliger Adventszeit vergleichen. Sie waren alle in Erwartung. Das Volk Israel stand zwar vor der unmittelbaren Verwüstung und dennoch in der Erwartung dieses Kindes. Ja, sie wussten, es kommt Verwüstung, das Gericht war beschlossen, Assyrer standen vor der Tür und 722 sind ja auch die 10 Stämme weggeführt werden vor Christus. Und das ist alles eingetreten, was Gott gesagt hat. Aber sie haben in Erwartung des Herrn gelebt. Und das verbindet uns mit diesem Text so stark. Wir leben auch in Erwartung mit dem auf unseren Herrn. Wir leben in Erwartung mit unserem Herrn, auf unseren Herrn. Und das Neue Testament, Geschwister, übrigens beginnt mit gleichen Sätzen. Genau damit setzt Jesus seinen Dienst vor, oder beginnt Jesus seinen Dienst. Und er verließ Nazareth, also Jesus kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und in dieser Botschaft steckt, Geschwister, auch unser Schlüssel, der Zugang zum Licht. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das gilt auch für mich persönlich, das gilt auch für Sie. Ja. Ich möchte das kurz veranschaulichen. Wir waren mit Brüdern unterwegs, und morgens früh standen wir auf und einer sagt, wo sind meine Socken? Ja, sagte einer, hier sind nur Sünden persönlich, alles andere gehört uns. Ja. Und genauso ist auch hier. Ja, es muss persönlich zugehen. Ja. Wir müssen persönlich sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es macht keinen Sinn, wenn Sie das für mich sagen, das gilt für mich nicht. Es macht auch keinen Sinn, wenn ich das für Sie sage, das gilt für Sie nicht. Wie Gott, so die Gabe. Es ist Gottes Wille, dass wir im Licht leben. Und diese Zuwendung Gottes weckt eine große Freude. Das ist der nächste Text, der Text des Lichtes, Kapitel 9, Vers 2. Du wächst lauten Jubel, du machst große Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beule austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Grün dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt werden. Gott weckt große Freude. Und das ist auch unser Unvermögen. Wir haben zwar Geschenke bekommen, auch ich gestern habe Geschenke bekommen, über die ich mich gefreut habe, ja, als ein Zeichen davon, dass der Nachkommen groß wird. Aber diese Freude ist natürlich auch vorübergehend und zeitlich limitiert. Aber hier haben wir einen Text, wo sagt, Gott wird in uns Freude wecken. Gott weckt diese Freude in uns. Ein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. Ja, da ist Hochzeit, Stimmung schwankt, Wein ist ausgegangen. Und Jesus tritt ein und verwandelt diese Stimmungsschwanken in eine Freude und ist der Garant, dass das Fest gelingt. So ist Gott. Er ist derjenige, der die Freude stiftet. Und ich frage mich auch ganz ernsthaft, Geschwister, wann haben wir uns das letzte Mal über unseren Herrn gefreut? Das ist auch für mich eine harte Übung, bewusst über den Herrn sich zu freuen. Ja, mal weg abschalten von den ganzen Maßnahmen und ganzen Problemen, die ich so am Rande habe, ja, von dem ganzen Luxus, den ich so führe, und wirklich bewusst mich über den Herrn zu freuen. Das ist schon eine Anstrengung. Man muss sich bewusst dafür entscheiden. Das wird uns nicht so am Rande gelingen. Wir werden uns freuen, sagt die Bibel uns, weil uns die Last genommen wird, Vers 3. Die Last wird uns genommen, uns wird dieser Joch genommen, uns wird diese Last, die uns treibt, die wird uns genommen. Und das ist auch die Last der Sünde. Sie drückt dann plötzlich nicht mehr, wenn ich bei Jesus gewesen bin. Wenn die Sünde vergeben ist, wenn die Sünde keinen Anspruch mehr an uns hat, in diesem Kind wird uns die Last, die uns aus dem Garten Eden verfolgt, endgültig genommen. Das ist das, was Jesaja sagt hier. Es beschreibt zwar mit Bildern aus der Geschichte Israels, aber in der Realität ist es so, dass dieses Kind kommt und die Last, die wir im Garten Eden gegen uns geladen haben, nämlich, dass wir dem Satan geglaubt haben, mehr als Gott, diese Last wird uns in diesem Kind gänzlich für immer weggenommen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns freuen werden. Wir werden uns freuen, weil das Böse ein Ende findet. Ja, Jesaja schreibt das hier ein bisschen poetisch. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das Böse wird ein Ende finden. Ich habe zu Weihnachten, bei uns zu Weihnachten ist das noch so alter Vätersitte, wir lernen Bibelverse. Und ich habe mir einen schlauen Trick gezogen. Ich habe einfach die Seligpreisung gezogen, weil sie kürzer sind. Ja? Aber die haben großen Inhalt. Das waren 5 Bibelverse auswendig lernen und ich hatte auch welche auswendig gelernt und da war ich bei Seligpreisung und die habe ich auch auswendig gelernt und dann stand da ein Satz, eins davon habe ich mitgebracht: Selig sind die hungert und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das wird genau das passieren. In diesem Kind bekommen wir eine Sättigung der Gerechtigkeit, die nicht durch uns, sondern durch ihn erbracht wird. Da sind auch ein paar andere Seligpreisungen, die mir sehr angetan haben. Selig sind die Sanftmütigen, die das Erdreich besitzen. Denken Sie darüber nach. Sanftmütigen werden Erdreich besitzen. Nicht die Gewalttätigen, die Sanftmütigen. Aber das ist nicht der Predigtext, deswegen kommen wir zurück. Wir werden uns freuen, weil uns ein Kind gegeben ist, sagt uns die Bibel. Dieser Text ist ein Argument, also da gibt es ein paar Dents und die Auslösung dafür ist in Vers 2, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Warum ist die Freude so groß? Weil Gott an unserer Zukunft interessiert ist. Menschen, die Kinder haben, die sind zwangsweise an ein Interesse gebunden, dass die Zukunft gelingt. Ja, ich habe noch nie Menschen gesehen, die einfach gesagt haben, wir zeugen Kinder und was morgen wird, ist mir vollkommen egal. Nein, vielmehr, wir gestalten unser Haus, wir gestalten unsere Zukunft, wir geben uns Mühe. Zwangsweise ist man an der Zukunft orientiert und interessiert. Und so ist Gott. Wir werden uns freuen, weil Gott für unsere Zukunft sich sorgt. Er gibt uns einen Sohn, ein Nachkommen. Und deswegen gibt uns deswegen das, nicht weil er es braucht, nicht für seine Zukunft, sondern um unsere Zukunft geht es Rede. Gott spricht von der Zukunft in Vergangenheitsform. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Bei Gott ist schon Geschichte das, was bei uns noch Zukunft ist. Das ist abgeschlossene Realität, Geschwister. Das müssen wir festhalten. Da gibt es keinen Zweifeln, das wird eintreten. Es ist gegeben, es ist geboren. Es wird so eintreten. Und auf diese Schultern dieses Kindes basiert die Herrschaft Gottes. Ja, das ist ja komplett konträr zu der Denke der Welt. Ja, wir sind ja die Herrscher sind diejenigen, die Macht haben, die Kraft haben. Gott sagt es ganz einfach, ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben und auf diesen Schultern liegt die Herrschaft Gottes und er wird regieren. Er wird regieren. Und jetzt kommen wir zu seinen Namen und ich habe mir immer schwer damit getan, warum so viele Namen. Bis ich begriffen habe, ich hatte ein Erlebnis auf der Arbeit, nicht bei dieser Arbeitsstelle, bei einer anderen, da hatte ich einen Kollegen bekommen, der kam aus Afrika. Und ich habe ihn gefragt, wie heißt du denn? Und da stellt sich mit 5 Vornamen vor. Oh, sagte ich, darf ich mir jetzt eins aussuchen? Nee, das ist bei uns üblich. Ich sag, wie kommt denn das, dass du, also ich habe nur 1, wie kommt, dass du 5 hast? Das ist ganz einfach, da kommt der Vater, die Mutter und dann ein paar Onkels dazu und dann hat man plötzlich 5, ja? Okay, als ich nach Deutschland kam, habe ich dann gemerkt, das war auch für mich in Russland fremd, in Kasachstan, es gibt zum Beispiel Hans-Jürgen. Ich habe früher gedacht, das sind so Elternpaar, das sich nicht einig wurden. Die haben dann gesagt, komm, du Hans, ich Jürgen, da wird es Hans-Jürgen, ja. So habe ich es früher gedacht. Bis ja irgendwann zur Überzeugung kam, die Namen geben ein Stück weit die Person wieder. Ja? Die haben eine Bedeutung. Alexander zum Beispiel, der Herrscher. Andreas, männlich. Viktor, Sieger. Ja? Ich habe mir jetzt auf männlichen Namen spezialisiert in dem Fall. Die haben eine Bedeutung. Und auch diese Namen haben eine Bedeutung. Und Jesaja stellt uns unseren Herrn in 4 wunderbaren Namen vor, weil es einfach mit einem Namen nicht geht. Natürlich Immanuel, Gott mit uns. Aber hier wollte er dem Volk Israel sagen, dieses Kind hat Namen, die einfach alles präsentieren. Und zwar lesen wir hier Wunderrat, ein außergewöhnlicher Rat. Die Menschen werden gerne als Autorität akzeptieren. Das Christuskind braucht keinen Berater. Und seine umweltumspannende Pläne werden ihr Ziel erreichen. Es ist ein Wunderrat. Das, was er sagt, das gilt. Paulus spricht im Neuen Testament, o welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist ein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Das möchte hier Jesaja sagen. Unser Herr, das Kind, das da in der Wiege so harmlos liegt, das ist ein Wunderrat, einer, der die Welt regieren wird durch seinen Rat. Gott hält, das Kind wird ein Gott sein und ein Held sein. Also meistens ist es so, wenn die Kinder zur Welt kommen, dann fragt man sich, was wird wohl das für ein Kind werden? Hier sagt Gott, er wird ein Held sein. Ja, er wird ein Held sein. Und das ist auch ein Held. Denn dieser Held ist ein Kind zur Welt gekommen und auf Golgatha gestiegen an meiner Stelle. Ich würde am liebsten hier etwas länger bleiben, aber glauben Sie mir, ich bin innerlich so von der Zeit gedrängt, dass ich gleich weitermache. Und da sagt er hier, ewig Vater, der Messias wird ein Vater sein zu den Menschen. Er beschreibt an dieser Stelle nicht die Stellung in der Trinität des Messias, sondern er beschreibt seine Beziehung zu uns. Ewig Vater, ewig Vater. Der Messias wird also ein väterlicher Herrscher sein. Und ich glaube, Geschwister, das ist das, was uns heute in den modernen Gemeinden fehlt. Wir haben Lehrer, wir haben ausgebildete Persönlichkeiten, wir haben in allen Hinsichten, ja, egal welchen Dienstbereich wir jetzt ansprechen werden, uns fehlen Väter, die einfach väterlich begegnen und führen. Und dann sagt uns die Bibel, er wird Friedefürst heißen. Und Friede ist das Ziel seiner Regierung. Das ist so schön von ihm zu hören. Sein Friede ist mehr als nur Abwesenheit des Krieges. Also wenn wir über Frieden nachdenken, das heißt kein Krieg, keine Waffe, kein Geknalle. Nein, das ist es nicht. Friede ist mehr. Friede umfasst die Unversehrtheit und bestimmungsgemäßen Zustand aller Dinge. Also alle Dinge, die mal am Schöpfungstagen, an den 6 Schöpfungstagen ins Dasein gerufen worden sind durch sein Wort, werden eines Tages so funktionieren, wie sie funktionieren müssen. Und auch Sie und ich, wir werden an diesem Friede teilhaben, indem wir so funktionieren werden, wie wir funktionieren müssten. Nämlich Gott anbeten, Gott loben, das wird unser bestimmungsgemäßer Zustand sein. Das ist Friede. Es ist nicht nur Abwesenheit vom Krieg. Und dann lesen wir Geschwister Jesaja 9 und 5 und 9 und 6, das sind ein Schnitt, das eigentlich das die 2 Kommen Jesu darstellt. Jesaja 5, 9, 5 ist das erste Kommen Jesu und Jesaja 9, 6 ist das zweite Kommen Jesu. Wir lesen Jesaja 9, 6. Vers 6. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jesus wird erneut wiederkommen und er wird regieren. Zwischen diesen 2 Versen liegt das erste und das zweite Kommen Jesu Christi. Für mich ist es ein Geheimnis, aber wenn im Kapitel 12 des Matthäus-Evangeliums das Volk Israel Jesus angenommen hätten, dann würden diese Verse zusammenliegen. Aber es ist dem nie so. Sie haben Jesus abgelehnt, oder sind dort in der Finsternis getreten. Und die Bibel sagt uns hier, dass er kommen wird und er wird nicht einfach kommen, sondern seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und das ist der Endzustand, Geschwister. Und darauf warten wir. Also wir leben sozusagen zwar, erleben heute Weihnachtsfest, aber leben in andauernder Adventszeit. Ja, ist ein bisschen komisch für unser Verständnis, ja. Aber wir feiern heute das erste Kommen Jesu und warten auf sein zweites Kommen Jesu. Und er kommt. Er wird auf dem Thron Davids sitzen, sein Herrscher wird groß sein und Friede kein Ende nehmen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit stützen ewiglich. Genau das, was heute so ein bisschen fehlt, ja, Recht und Gerechtigkeit. Und was hat diese Zeit von Jesaja mit unserer Zeit Gemeinsames? Sie haben das Volk vergessen, wir auch. Das Volk Israel hat den Schöpfer vergessen, wir auch. Menschen fragen nicht nach Gott. Es herrscht Finsternis und Atmosphäre der Angst. Und die Zukunft ist ungewiss. Das ist so ähnlich von den Zeiten her. Wir sind 2700 Jahre zurück und wir sehen, dass die Zeiten sich nicht verändert haben. Aber uns ist ein Messias versprochen worden und wir sind in der frohen Erwartung unseres Herrn. Das haben wir gemeinsam. Sie zum ersten Mal, wir zum zweiten Mal. Wir sind Jesaja in vielen voraus. Wir haben bereits das erste Kommen von Messias erfahren und wir sagen, weil er das erste Mal gekommen ist, wird er auch das zweite Mal kommen. Und das ist unsere Freude. Für sie war das Prophetie, für uns ist es Geschichte. Und diese Geschichte zeigt uns, dass es nochmal eintreten wird. Das macht uns Mut. Das macht uns Mut. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass diese Wahrheit uns Freude bringt und Mut macht. Und dass wir sagen können mit den Versen hier, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Wenn nicht das, was denn? Und ich wünsche, dass wir sagen können, hey Jesus, komm bald. Komm bald, Jesus. Wir warten auf dich. Also, Gottes Sohn, als er hier war, hat für sich selbst beansprucht, das Licht dieser Welt zu sein. Er sagte, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln. Verzeihung, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist die Einladung, solange er nicht gekommen ist, ihm nachzukommen. Und Gott hat dafür Sorge getragen. Er hat dafür nicht nur Sorge getragen, dass er in diese Welt gekommen ist durch seinen Sohn, sondern dass jeder, der in diese Welt kommt, in der Lage ist, diesen Sohn zu erkennen. Ich lese einen Text aus Johannes Evangelium. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der heißt Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Jetzt kommt's. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Jeder, Sie und ich, wir sind erleuchtet. Jeder Mensch, alle Menschen, alle. Jeder Mensch, der auf diese Welt gekommen ist, ist von Gott erleuchtet, um Gott zu erkennen. Sie sind heute eingeladen, diesen Herrn zu begegnen, aus der Finsternis ins Licht zu treten und diesem Gott zu begegnen. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass wir lernen, uns an diesem Herrn zu erfreuen. Und mögen diese Zeit der Weihnachten nicht nur besinnliche Zeit sein im Grunde der Familie, sondern auch besinnliche Zeit mit dem Herrn zusammen. Ich habe jetzt zwei Seiten der Predigt verkürzt und wünsche Ihnen an der Stelle einfach Gottes Segen und Freude an unserem Erlöser. Jesus kommt bald, Geschwister. Lasst uns darauf warten und wirklich uns mit Freude ihm begegnen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht in der Finsternis lässt, sondern du begegnest uns. Du gibst uns in der Dunkelheit unseres Lebens, gibst du uns deinen Sohn. Du kümmerst dich um unsere Zukunft. Du sorgst dafür, dass wir Licht bekommen. Und dieses Licht, das unser Leben hineinstrahlt, bringt uns dazu, dass wir erkennen müssen, wie vergehen. Wehe uns, ich bin ein sündiger Mensch. Du bist heilig, Herr. Du bist heilig, heiligt. Vor dir ist keine Dunkelheit, noch Wechsel des Lichts, noch Schattenbildung. Bei dir ist absolutes Licht, Herr, und weil du das Licht bist. Und wir danken dir, dass du in unser Leben hineintrittst und du möchtest, dass wir, als wenn wir ins Leben hineintreten, dass wir im Licht wandeln. Das ist dein Anliegen. Danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, dass dieser Sohn von sich aus genau das gesagt hat. Ich bin das Licht des Lebens und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben und wandeln. Und darüber danken wir dir, dass du gekommen bist in unser Leben, damit wir nicht in der Finsternis wandeln. Jesus, möge diese Wahrheit unser Herz erleuchten, unser Herz erfreuen und Freude schenken über dich als Erlöser und über uns kommende Zukunft. Jesus, komme bald. Wir als Gemeinde warten auf dich und wir beten, Herr, dass du uns hilfst zur Sündenerkenntnis. Wir beten, dass du uns hilfst, unser Leben zu bessern und dass dieses Licht uns hilft, unser Leben zu räumen. Danke, Vater, dass du, so wie du damals gekommen bist in deinem Sohn, dass du auch bald in deinem Sohn wiederkommen wirst. Amen.